Herzlich willkommen, lieber Moni, heute Abend zum Live-Chat und auch alle herzlich willkommen, die hier heute zuhören und dabei sind und noch zuhören werden.
Danke sehr, liebes Wantje. Auch dir herzlichen Dank schon mal im Voraus für das Dasein und die notwendige Geduld mit mir und allen anderen auch, die hier mit uns teilnehmen. Ja, schön, dass ihr da seid und im besten Falle im Gewahrsein dessen, was ihr wirklich seid, also euch auf das berufen, was euren Wert darstellt und nicht auf die Idee kommt, dass euch irgendwas fehlt. Das wäre optimal oder dass ihr falsch seid oder dass irgendjemand anders falsch sein könnte, denn in diesem Universum ist ja prinzipiell nichts falsch, auch wenn es sich aus der persönlichen Sicht oder der Sicht der Meinungen oft anders darstellt. Aber es ist alles nur so, wie es ist und nicht anders sein kann. Und wenn man danach lebt, ist das Leben relativ einfach, dass man weiß, es kann nicht anders sein, du kannst es nicht verhindern. Und wenn die Idee kommt, es zu verhindern, dann verhindere es, aber mach dich nicht verrückt. Akzeptiere einfach, dass es so ist. Und alles andere, was dann daraus entsteht, ist auch immer richtig. Also ein richtig und falsch gibt es absolut gesehen nicht. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das auf der persönlichen Ebene so tun, als wäre das so und als gäbe es das. Und das ist dann unser Problem. Und auch wenn wir dann andere bewerten oder andere Situationen anders sehen, als sie scheinen, ist das immer unser Problem. Also, wann immer du die Position von klarem Sehen und es sein lassen, was ist, verlässt, hast du das Problem. Ja, und das, was du wirklich bist, hat nie ein Problem. Also, du scheinst nur dann ein Problem zu haben, wenn du denkst, dass du jemand bist. Und dann ist allein das schon ein Problem und anschließend gibt es quasi nur noch Probleme. Das ist leider so. Ja, und deswegen sind wir hier, um vielleicht dazu beitragen zu können, klarer zu sehen, wer du wirklich bist. Und das wäre und ist mir eine immer wieder große Freude. Mit anderen Worten, willkommen zum Satsang. Und willkommen zum Satsang heißt willkommen zur Wahrheit. Und da du die Wahrheit bist, willkommen zu dir.
Es gibt einen ersten Kommentar im Chat von der Bettina. Lieber Moni, ich freue mich gleich dabei zu sein. Herzliche Grüße, Bettina.
Ja, hallo Bettina, ich habe vorhin gesehen, dass du geschrieben hast. Schön, dass du dabei bist. Glaubst du vielleicht das erste Mal oder das erste Mal sichtbar und die anderen Male in geheimer Mission?
Tanja schreibt, lieber Moni, wie kann ich mich besser abgrenzen, wenn genau das den anderen in seiner tiefen Wunde triggert? Aber so verrate ich mich täglich, oder? Braucht viel Energie. Dilemma. Danke für Satsang.
Ja, das ist nicht einfach. Andererseits ist es einfach. Also einfacher ist es, wenn du davon überzeugt bist, dass du einen Wert darstellst, dem du treu bist. Und wenn du dich dazu entschieden hast, dann ist das eine große Hilfe für andere, die sich nicht treu sind. Und es kann eine große Provokation sein für andere. Aber das, was du ihnen dann spiegelst, ist ja das, was ihnen hilft und was in ihnen auslöst, dass sie sich dagegen wehren. Besagt ja, dass sie ein Thema damit haben. Sonst würden sie nicht extrem darauf reagieren. Also die Wunden, die wir anderen beibringen, ohne dass ich damit jetzt sagen will, wir sollten den anderen ständig Wunden beibringen. Aber wenn das denn geschieht, ist wertvoll, denn viele Menschen kennen ihre Wunden ja gar nicht oder wissen das Ausmaß ihrer Verletzung nicht. Und dafür brauchen sie Menschen wie dich und andere, die ihnen dann vermitteln, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es wichtig ist, hinzuschauen. So wie bei dir auch. Du schaust jetzt hin und siehst, du kannst es nicht ertragen, wenn jemand auf dich so reagiert. Also geht es darum, wie eingangs gesagt, du musst schauen, welchen Wert du für dich selbst festlegst und ob du dem treu sein willst. Und das solltest du dann um jeden Preis tun. Und wenn du das tust und dir treu bist, dann wirst du auch nicht in Konflikte in der Weise hineingezogen werden. Weil jemand, der zu sich wirklich treu ist, der kreiert im Außen nicht die Zweifel an sich selbst, die ja immer oder bei dir jedenfalls eine Rolle spielen. Also, wenn du zu dir stehst, das heißt nicht, dass man über die Grenzen anderer hinweggeht, aber wenn du zu dir stehst, dann bedeutet es, dass die anderen das auch respektieren. Wenn du das bezweifelst, dann werden sie das nicht tun und du wirst auch natürlich aufgrund deiner Zweifel unsicher sein, was und wie du etwas ausdrücken willst oder kannst.
Ohne Namen schreibt, guten Abend, schön diesen Satsang mitzuerleben.
Ja, danke. Für alle, die da sind, ein großes Danke. Es ist ja nicht selbstverständlich, sich der Wahrheit zu widmen. Wie viele, wie schon oft erwähnt, gibt es die ja gar nicht. Also das, was wir sind, das gibt es gar nicht. Und wenn man dann davon spricht, na, in Wirklichkeit bist du das, was eigentlich nicht sichtbar ist, nicht wirklich auch erlebbar ist, sondern dass man nur sein kann und dass die Wirkung, die dann sein wird, dass du das allem anderen vorziehst, das ist schon etwas, was den Verstand ganz schön in Not bringen kann.
Black Forest schreibt, hallo Muni, einen schönen Abend. Und das Ähnliche von Mr. Blue, guten Abend Muni, danke für Satsang, danke auch an das Jetzt-TV-Team. Franziska schreibt, lieber Muni, ich erlebe seit 4 Wochen ewig die Überforderung, wenn ich meine Gefühle fühle. Im Außen fordert mich nichts. Das heißt, es sind Gefühle von früher. Gibt es etwas, damit in Frieden zu kommen?
Ja, dass du sehen kannst oder schaust, ob es wirklich deine Gefühle sind. Denn du kannst es ja sehen, du kannst es ja erleben. Alles, was du sehen, erleben kannst, das kannst nicht du sein. Also du kannst nur das sein, was sieht, dass da entsprechende Gefühle sind. Und wenn du dich auf diese Ebene besinnst, von da aus dann bist, dann reduziert sich das, was du als Gefühle von dir selbst interpretierst und sagst, dass du es dann auch erlebst. Also um den Grad der Distanz dazu löst du dich von den Gefühlen und werden die Gefühle auch entsprechend geringer. So, und dann kannst du leichter damit sein und nach dann auch dich darin üben, mit Gefühlen zu sein, die dir in dir vorher das Gefühl ausgelöst haben oder die Idee ausgelöst haben, mich überfordert das. Das wäre dann ein langsames Training hin zu mehr Öffnung. Und was dann hilfreich ist, ist dann, dich zu fragen, wer sieht das? Wer sieht diese Gefühle oder wer erlebt sie oder in wem finden sie statt? Probier es einfach aus und du wirst sehen, dass du dann eine gewisse Distanz dazu herstellst, ohne das zu verdrängen. Denn es geht ja nicht darum, zu versuchen, mit irgendwelchen Mitteln die Gefühle zu verdrängen oder zu reduzieren, sondern sie nicht zu pushen, weil in dem Moment, wo wir ein Nein dazu haben, pushen wir die Gefühle. Das heißt, sie werden um den Widerstand, den wir dagegen haben, stärker. Und das macht keinen Sinn. Also nehmen wir den Widerstand raus, den immer jeweils eine illusorische Identität hat. Also eine Identität, die wir nicht sind. Daher treten wir einen Schritt zurück und leben aus der Position, wo wir uns nicht identifizieren können mit dem, was auftaucht. Probier es aus, am besten während des Live-Chats heute Abend hier und gib uns Bescheid.
Michaela schreibt guten Abend zusammen. Und Maja, hallo an alle. Die Gesellschaft sagt, dass wir soziale Wesen sind. Ist das so?
Es kommt darauf an, was man darunter versteht. Also wir sind Wesen, die hoffen, dass sie sehr sozial sind. In der Praxis sieht man das eher selten. Wir haben nun mal von Natur aus diesen Herdentrieb, der uns dahin zieht, dass wir meinen, dass wir zu einer Gruppe gehören sollen und die wird dann unser Leben garantieren. Wenn wir das als sozial bezeichnen wollen, okay. Aber sozial wäre mehr, die anderen zu akzeptieren, nicht auszugrenzen und ihnen dasselbe zuzugestehen, was man sich selbst zugesteht. Haben wir das? Auch eine Frage der Perspektive. Ich sehe es eher nicht. Also die Tendenz besteht im Moment eher darin, asozial zu sein. Das bedeutet, dass man mehr auf sich selbst Wert legt als auf den anderen, was prinzipiell ja wichtig ist, wenn es um die Kenntnis davon geht, wer du bist, musst du dich ja dir selbst widmen und musst es allem anderen vorziehen, aber nur, damit du dann auch lernen kannst, dich selbst und die anderen entsprechend zu respektieren. Und dann entsteht so etwas wie ein soziales Leben. Das ist wahr. Aber das ist in der breiten Masse der Menschheit nicht der Fall. Da geht es mehr um das Überleben in diesen Zeiten und darum, ungebremst die unterdrückten Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Und das ist nicht gerade so sozial.
Mr. Blue schreibt, gibt es in deinem Geist-Körpersystem ein Zeit- und Raumgefühl? Wie nimmst du Zeit wahr? Physiker hinterfragen den Erlebenden, welcher Raum und Zeit wahrnimmt. Ohne ein Ego bzw. Bewusstsein keine Zeit.
Das ist so. Das ist keine Empfindung von Zeit, sondern nur von Sein und noch nicht mal von Dauer, nicht von einer Idee von Dauer. Weil das ist ja wieder Zeit. Also einfach sein. Sein bedeutet, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt und eben auch damit keine Dauer. Trotzdem hast du dann eine Dauerkarte bekommen. Für zeitloses Sein.
Klaus fragt, was für ein Wert hat ein Wert, wenn er als eine Idee in den Verstand programmiert wird?
Ja, eben einen mentalen Wert. Was wirklich einen Unterschied macht, ist natürlich, wenn das, was mental als Information existiert, überprüft wird und wenn es denn sinn- und gehaltvoll ist, in der Praxis sich umsetzt. Ansonsten hat es überhaupt keinen Wert. Abgesehen davon ist die Welt ein mentales Konstrukt. Schau dir an, wie sie ist. Und was sie ist. Mentale Konstrukte sind nicht. Aber sie erscheinen so. Sie sind nicht. Ein sogenanntes Ich ist auch ein mentales Konstrukt und das ist nicht. Und es ist gut, das zu untersuchen, zu erforschen, zu schauen, ob es so etwas gibt wie ein Ich. Aber es wird, weil es ein Konzept ist, was eine Schlussfolgerung darstellt im Erleben einer menschlichen Ausdrucksform sieht es so aus und erscheint als real. Und das Problem haben wir. Das Problem haben wir. Deswegen haben wir diese Satsang-Abende hier, Live-Chat und Satsangs und so weiter, um das zu vermitteln, dass das nun mal eben nicht die Realität ist, sondern eine Illusion. Und eine Illusion ist und ist nicht. Und wenn man sie für wirklich hält, dann ist man auch nicht. In dem Moment gehört man zu dem, was kommt und geht und von daher immer unglücklich ist, um das zu verhindern. Und niemand kann verhindern, dass er als illusionäre Erscheinung, als menschliche Form irgendwann vergeht. Daher so wichtig zu sehen, ist das wirklich so? Bin ich dieses Ich oder bin ich es nicht? Und bin ich es nicht, unterliegst du nicht dem Prozess von Kommen und Gehen. Also auch nicht der Angst davor. So, und das ist eines der wesentlichen Aspekte im Leben, mit dem wir beschäftigt sind, eben zu versuchen, dieser Angst nicht mehr zu sein, zu entkommen. Und das hat ja nur eine Illusion. Die Wirklichkeit hat keine Angst, nicht mehr zu sein, weil sie eben nicht als etwas ist, was als ein Objekt kommen und gehen kann, sondern der Zeit nicht unterliegt, wie wir ja vorhin auch schon gesehen haben. Kennt keine Zeit, also auch keine Idee von Vergänglichkeit. Aber die Welt hier ist ein mentales Konstrukt, das heißt, du lässt sie komplett hinter dir, wenn du dich schlafen legst. Da ist keine Erfahrung von einer Welt, weil es auch keine Erfahrung von dir gibt. Also heißt das, wenn du nicht da bist, gibt es auch keine Welt. Und wenn du morgens aufwachst, ist die Welt wieder da. Es ist deine Welt, die mental sich mental wieder zusammensetzt. So, und daraus kann man ersehen, wie stark die mentale Konzepte wirken auf uns. Sie lassen uns eine Illusion für wirklich halten und etwas Wirkliches für nicht vorhanden.
Der Teilnehmer ohne Namen schreibt, oft erlebe ich eine scheinbare Trennung zwischen Satsang und dem scheinbar Normalen. Ist das normal?
Ja, das ist normal. Es ist nicht natürlich, weil natürlich ist, dass es die Illusion für dich gar nicht gibt. Auch wenn sie gesehen und erlebt werden kann, hat sie nicht die Wirklichkeit unserer wahren Identität. Aber solange noch die Idee existiert, jemand zu sein, der sich als nicht frei bezeichnet, gibt es dieses Hin und Her. Solange das noch bedient wird, solange die Idee da ist, ich bin dies und nicht das, wirkt das so. In Wirklichkeit verlässt du ja nie deine Wirklichkeit. Also auch wenn es so erscheint, aber eben da die Aufmerksamkeit dann zur Illusion geht, erscheint die Wirklichkeit nicht mehr als real oder nicht mehr als existent. Und dann vermisst du sie im besten Falle, was natürlich gut ist. Für jemanden, der eben auch mit der Qualität von Wahrheit vertraut ist, ist es dann wie ein Verlust. Und das ist dann auch ein scheinbarer, aber kein wirklicher. Denn die Tatsache, dass du die Wirklichkeit bist, ändert sich ja dadurch nicht, dass du glaubst, dass du sie nicht bist. So, damit sind ja alle Menschen, die gar nichts davon wissen, was sie wirklich sind, auch die Wirklichkeit. Und absolut gesehen besteht dann auch keine Notwendigkeit, sich als die Wirklichkeit zu erkennen. Aber für einen persönlichen Ausdruck, der das Unpersönliche kennengelernt und lieben gelernt hat, sich selbst als das auch schon erfährt, ist das das scheinbare Verlieren des Fokus auf die Wirklichkeit tragisch oder schmerzhaft. Und das ist gut so, denn sonst würden wir ja auf die Idee kommen, dass die Illusion alles ist und die Realität nicht so wichtig, nicht wirklich. Aber wenn wir merken, dass uns die Illusion einen Schmerz bereitet, ist das leider oder zum Glück ein gutes Argument, sich dem zu widmen, was den Schmerz auflöst und nicht nur den auflöst, sondern auch dich glücklich macht. Sofern das das ist, was du willst. Und ich unterstelle das jetzt nun mal allen Menschen, denn das Unangenehme ist für uns Menschen nicht zu ertragen. Damit ist in uns eingebaut, dass da der Drang existiert, dass man glücklich sein will oder sich zumindest nicht unglücklich fühlen will oder Schmerzen fühlen will, Verletzungen nicht erleiden will und so weiter.
Hiranya Kashipu schreibt, was kannst du zum sogenannten freien Willen sagen und die Überprüfung dessen, wie es Ramisch empfiehlt?
Wie er es empfiehlt, weiß ich nicht, aber ich kann nur sagen, dass freier Wille bedeutet, dass man frei vom Willen ist. So ist das. Also damit ist alles gesagt. Und wie will man das überprüfen? Indem man erforscht, wer man ist. Und wenn du dann niemanden findest, dann weißt du, wenn niemand da ist, wer soll dann diesen sogenannten Willen haben? Das ist die ultimative Überprüfung. Und die Frage lautet, wer bin ich? Und dann dem Resultat zu lauschen. Denn wenn man es wirklich ernst meint, wenn man das wirklich wissen will, dann wird man es auch wissen, wird das Resultat auch deutlich sein, es sei denn, du erwartest etwas anderes. Also wenn du mit einer gewissen Vorstellung an diese Überprüfung oder Frage herangehst, um zu wissen, ob du existierst oder wer du sogar bist, dann solltest du keine Idee davon haben, wie das Resultat aussieht. Weil da du es nicht wissen kannst, solltest du dich auch dafür öffnen für das, was du nicht weißt. Aber in Wirklichkeit weißt du es, denn wenn du dich als das erkennst, was nicht wirklich ist, dann weißt du es ja deswegen, weil du in dir die Kenntnis hast, wenn auch tief verborgen, dass du wissen kannst, wer du bist, denn sonst könntest du nicht sagen, ja, das bin ich. Woher kommt das? Das kommt ja nicht von außen. Also vertrau dir in der Frage, wer bin ich, und schau, was ist das Resultat, und vertraue dem. Viele sind ja, wenn sie sich die Frage stellen, enttäuscht von der Antwort, nämlich, dass da keine kommt. Und natürlich ist man nicht ein Jemand, also kann nicht ein Jemand dann auftauchen. Also, das erscheint dann wie ein Nichts. Und naja, ein Nichts ist nur deswegen ein Nichts, oder es erscheint so, weil es frei ist von den gewohnten Perspektiven eines Menschen, der eben was erwartet. Und nichts von dem taucht dann auf. Und das erfällt man dann als Nichts für sich. Aber dieses Nichts muss dann erforscht werden, beziehungsweise in dem zu ruhen. Denn wenn du wirklich wissen willst, wer du bist, und das verknüpft ist mit der Idee, glücklich sein zu wollen, musst du dem schon mal ein bisschen Zeit geben, sich dir zu enthüllen, sich dir zu präsentieren. So, damit ist schon alles gesagt, wie das geht. Es gibt nichts Einfacheres als das, als erstes das zu sein. Einfacher geht's nicht, denn das bist du immer. Und dann dich zu fragen, wer du bist, ist das zweiteinfachste. So, und dann ist alles geklärt. Können wir uns den Rest der Zeit heute Abend hier sparen. Auftrag erfüllt.
Franziska schreibt: Danke, Moni. Kannst du noch mal genauer erklären, wie man sich von seinen Gefühlen distanzieren kann?
Naja, man sollte sich nicht prinzipiell von seinen Gefühlen distanzieren, sondern sollte ihnen den Raum geben, den sie verdienen. Was nicht so leicht zu nehmen ist, sind die Emotionen. Das heißt, Gefühle, die mit Konzepten beladen sind. Und da sollte man untersuchen, ob es notwendig ist, sie zu untersuchen. Also zu wissen, warum sie auftauchen und ob man sie immer wieder potenziert, sodass sie immer wieder mehr werden. Aber die normal auftauchenden Gefühle, die auch wieder abebben, wenn man sich nicht darum kümmert, denen sollte man keine Beachtung weiter schenken, aber ihnen die Möglichkeit geben, dass sie da sind. Das ist schon alles. Distanzieren würde ja aufgrund deiner Aussage bedeuten, wenn ich es nicht falsch interpretiere, du willst sie nicht haben. Das ist nie gut.
Black Forest schreibt: Wenn das Ganze hier eine Simulation ist, bei der die Seele eine Erfahrung machen möchte, welchen Sinn hat dann das Aufwecken von allen dann? Ist doch der Effekt dieser Erfahrung nicht mehr vorhanden?
Nein, das ist ja eine Unterstellung von dir, dass du sagst, die Seele will eine Erfahrung machen. Es gibt kein Gesetz, das das in irgendeiner Form nahelegt, dass das wirklich so ist. Denn wenn du siehst, welche Erfahrung die sogenannte Seele dann macht, die dann in Verzweiflung gerät, hier zu sein und sich dann eine Verzweiflungsebene ausgesucht hat, das ist dann eher fragwürdig. Simulation, da bin ich eben ein wenig skeptisch, weil wir hatten das schon mal hier als Thema. Eine Simulation setzt immer voraus, dass da jemand ist, der sie initiiert. Das haben wir aber nicht. Das ist niemand, der wie ein Gottkönig über all dem thront und jetzt sagt, ich simuliere jetzt mal ein Experiment einer scheinbaren Seele, die bestimmte Erfahrungen machen will. Nein, es gibt kein Wollen von einer sogenannten Seele und es gibt auch keine Seele, beides nicht. Aber es gibt unsere wahre Identität, die man mit einer Seele verwechseln kann, wenn man nicht genau schaut. Aber das ist eine Qualität, die nicht individuell ist und nach dem Motto, ich muss jetzt mal als die Wahrheit selbst eine Erfahrung machen, denn die Wahrheit selbst macht keine Erfahrung. Nur die Illusion macht Erfahrung. So, und in der Wahrheit gibt es keinen Willen. Und es gibt keine Möglichkeit, irgendwas zum Ausdruck zu bringen, außer die dauerhafte Anwesenheit einer hohen Frequenz von, würden wir beinahe sagen, Intelligenz oder Bewusstheit, die in uns, wenn wir uns auf sie besinnen, diese Qualitäten von Intelligenz, Bewusstheit und so weiter, Glückseligkeit zum Ausdruck bringen kann. Aber die nicht die Intention hat, irgendwas zum Ausdruck zu bringen, sondern lediglich durch ihre Anwesenheit in uns selbst diese Qualitäten, die in uns sind, freisetzt. Daher ist es so wertvoll, in sie geöffnet zu sein, um eben das Potenzial zu erkennen, was in jedem Menschen vorhanden ist, und es dann in die Tat umzusetzen, beziehungsweise zu lassen, denn bestimmen tun wir das ja nicht. So, wer hat einen Vorteil von dem, was wir hier als die Illusion bezeichnen? In Wirklichkeit niemand, aber in der Illusion erscheint es so, dass es einen Vorteil darstellt, sich zu kennen, anstatt eben ignorant zu sein, sich nicht zu kennen. Und das bedeutet, dass das Leben zufriedener ist und die Konflikte nachlassen und die Idee von falsch zu sein oder Angst zu haben, nicht mehr weiterleben zu können, abebben oder ganz verschwinden. So, von daher gibt es einen scheinbaren Vorteil. Absolut gesehen gibt es diese Illusion ja nicht, weil sie eben eine ist. Aber sie erscheint so und in ihr findet all das statt. Die Idee von gefangen zu sein, sich befreien zu wollen, sogar frei zu sein davon. Aber in Wirklichkeit ist es eben eine Illusion und die ist vergänglich. Das heißt, alle sogenannten Ausdrucksformen sind irgendwann mal nicht mehr. Aber ganz können sie auch nicht verschwinden, weil die Energie, die sie zum Leuchten und dann zum Verglimmen oder Verglühen bringt, ist ja nach wie vor da. Die nenne ich Bewusstsein. So, die hört nie auf zu existieren. Aber sie ist und bleibt eine Illusion, weil sie eben die Kriterien von Wirklichkeit nicht erfüllt. Also absolut gesehen hat niemand was davon, schon gar nicht unsere wahre Identität. Aber auf der Ebene der Illusion sieht es so aus, dass es Vorteile gibt von Bewusstheit im Gegensatz zu Ignoranz. Das ist so. Freude ist immer angenehmer, als sich unglücklich zu fühlen, oder? Das ist in uns so eingebaut.
Klaus fragt, wenn du von Illusionen redest, gehst du von Realität aus? Realität ist eine Illusion?
Nein, auf keinen Fall. Also das hier ist keine Realität. Also alle Objekte, die wir sehen und der Raum dazwischen ist die Illusion. Die Realität durchdringt das und ist das Einzige, was wirklich ist. Sie erscheint nur nicht als Objekte. Das ist alles. Sie ist kein Objekt, das gesehen werden kann, sondern du kannst dich nur als das erkennen. Und das ist eine gute Nachricht, denn wenn du dich als das erkennen musst, heißt es ja, du bist es schon. Und das führt alle Ideen, dich dafür anstrengen zu müssen oder zu versuchen, glücklich zu sein, ad absurdum. In dem Moment, wo du aufhörst, dich anzustrengen, glücklich zu sein oder das zu erreichen, bist du glücklich. Das ist nämlich die Botschaft.
Klaus fügt an, Realität in einer Illusion.
Entweder Illusion oder Realität. Also die Realität gibt es nicht in der Illusion, aber sie hat eine Wirkung auf die Illusion. Und die Illusion ist nun mal nicht, auch wenn sie als etwas erscheint. Sie ist nicht. Und daher gibt es keinen Bezug von Realität zu Illusion. Dennoch hat die Realität eine Wirkung auf die Illusion. Weshalb wir das ja nutzen, indem wir uns hier öffnen oder in Satsang gehen, wo wir uns dieser Qualität dann öffnen oder bewusst werden. Und das hat eine Wirkung in Bezug auf eine Veränderung in der Illusion. Aber das heißt nicht, dass die Wahrheit in der Illusion stattfindet, denn dann wäre die Wahrheit plötzlich eine Illusion. Das wäre fatal.
Michaela schreibt, hallo Moni, bitte mal um ein Beispiel dafür zwischen Emotion und Gefühl.
Ein Beispiel grob gesagt ist beispielsweise, du hast ein Gefühl von, sagen wir, Schwere. So, und du weißt nicht, wo es herkommt. Und du musst es eigentlich auch nicht wissen. Aber wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass du auch in bestimmten Situationen eine Schwere empfindest in Bezug zu, nennen wir die Familie als Bezugspunkt, bestimmten Erlebnissen dort und du dich dann als schwer gefühlt hast oder eben das Schicksal von jemandem dachtest, tragen zu müssen, wie zum Beispiel die Idee, in meinem Elternhaus sind lauter Konflikte und ich muss das irgendwie tragen oder ich muss sehen, dass das in Frieden kommt. Wenn das dann damit verknüpft ist, dann ist die Loslösung davon unangenehmer und löst in dir mehr davon aus, was du nicht aushalten kannst. Während wenn einfach nur eine Schwere auftaucht, weil beispielsweise das Wetter schlecht ist Ja, das nicht unbedingt jetzt geknüpft ist an ein persönliches Erlebnis, was eine Verletzung in dir ausgelöst hat. Dann ist es etwas, was du dann spüren kannst und du weißt, es geht vorüber. Das andere ist etwas, was immer wieder auftaucht und sich dir dann immer wieder als neues oder nicht erledigtes Gefühl präsentiert, was du mehr und mehr verweigern wirst, also nicht gerne da sein lässt, nicht gerne spürst. Und das wird immer schwerer, je mehr der Widerstand dagegen existiert. Während das andere im besten Falle kann natürlich sein, du bist jemand, der gegen alles im Widerstand ist, dann bist du auch gegen unangenehme Gefühle dauernd im Widerstand. Das ist dann auch prinzipiell nicht gut. Dann würdest du das dadurch merken, dass du eben, dass dein System dichter wird und nicht so empfänglich für Qualität. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es leichter und grundsätzlich leichter, wenn es nicht mit einem speziellen Thema einer Verletzung kombiniert ist, das einfach da sein zu lassen. Dann ist die Schwere da und danach ist sie dann nach einer Weile wieder weg. Also Gefühle, die mit Assoziationen verknüpft sind, also mit Erfahrungen, die man gemacht hat und entsprechenden Gedanken, die dann daraus entstehen und den Neins dann möglicherweise oder Ja's auch, machen den Unterschied aus von einem Gefühl zu einer Emotion. Wobei eine Emotion immer ein Gefühl ist, aber ein Gefühl nicht prinzipiell eine Emotion. Ja, heute haben wir einen gemütlichen Abend, oder?
Easy going. Andres schreibt, bei einer Emotion sollte man hineinfühlen. Wie löst man den Widerstand auf?
Indem man schaut, wogegen ist der Widerstand. Dann ist es wichtig herauszufinden, was ist die Ursache dafür, dass du diesen Widerstand hast und den immer wieder aufs Neue zum Ausdruck bringst. Also da ist der Wunsch danach zu wissen, was ist die Ursache für meinen Widerstand wichtig und natürlich aktuell zu schauen, was jetzt gerade in dir passiert und was es möglicherweise auslöst und ob dir das vertraut ist oder bekannt ist. Also Prinzip von all dem, genauere Kenntnis von sich selbst zu haben, ist, wach zu sein und sich selbst zu sehen, sich zu erfahren und zu schauen, so was löst was in mir aus. Und wenn man gewohnt ist, alles zu verdrängen, dann heißt es, das System wird mehr und mehr dicht. Und es erlaubt dir dann gar nicht oder macht es nicht möglich, dass du mitbekommst, was überhaupt in dir läuft. Je mehr das geöffnet ist, und das macht Satsang, je mehr das geöffnet ist, je mehr besteht die Fähigkeit, in einem fein schwingenden System geringste Nuancen zu differenzieren und zu wissen, aha, das ist jetzt das. Das ist ein Gefühl, das ist jetzt Ehrgeiz oder Geiz oder Freude oder Traurigkeit, Depression oder Verzweiflung und so weiter. Die Unaushaltbarkeit von Alleinsein und bestimmten Gefühlen und, und. Da gibt es ja eine riesen Palette von Empfindungsmöglichkeiten, die ein Mensch ist. Und je mehr das System geöffnet ist, umso mehr weiß es dann, was ihm gut tut und was nicht. Und das ist die Basis dann dafür, um zu sehen, so was macht man dann damit, wenn man weiß, wo es herkommt. Aber eines gilt immer, um das erforschen zu können, heißt es, offen zu bleiben und nichts zu verdrängen. Und dann kannst du Zugang haben dazu, wie du mit dem umgehst, was jetzt gerade, was auch immer in dir ausgelöst hat.
Klaus schreibt, was ist näher an der Illusion, Gefühl oder Emotion?
Das sind beides Ausdrucksformen in der Illusion. Aber Gefühle sind eher wahr als Emotionen, weil Emotionen immer eine Interpretation von Gefühlen sind und Gefühle sind nun mal eben einfach Gefühle. Da eben die Gefühle als, also wenn wir eine Emotion betrachten, Gefühle mit einem entsprechenden Konzept verbunden, also mit einem mentalen Gedanken oder Befürchtungen oder Konsequenzen, dann ist ja klar, dass das individuell ist und interpretiert wird. Und von daher ist das eben alles, was interpretiert wird, schon weit weg von der Wirklichkeit und auch von der Wahrheit in der, innerhalb der Illusion. Daher ist es wichtig, dass wir uns in der Position befinden, wo wir sehen, was passiert und nicht denken, dass wir das sind, dem, was passiert.
Der Teilnehmer ohne Namen schreibt, was bei Jesus Christus auch ein Satsang-Lehrer, was meinst du?
Ja, er ist für die Wahrheit eingestanden und insofern ist er das im weitesten Sinne natürlich. Für mich war das immer schon klar, auch als kleiner Junge schon, dass das ein Erleuchteter ist. Wie auch immer man das jetzt in der Kirche bezeichnet, ist es ja nicht das Attribut, was er da bekommt. Also den Titel hat man ihm aberkannt. Weil schau, die Wirkung, die er hat, über 2000 Jahre schon, wenn auch die Menschheit es geschafft hat, vieles davon zu verdrehen, aber sie haben es doch nicht geschafft, die Wahrheiten, die von ihm auch ausgegangen sind, die Verhaltensweisen zu ignorieren oder so zu verdrehen, dass sie nicht mehr ankommen. Und von daher sind viele auch, die in der Kirche sind, immer noch davon angezogen. Von dem, nicht von der Verwaltungsgeschichte der Kirche selbst. Das ist ja ein absolutes Chaos und weit weg von der Wirklichkeit. Eben ein Teil der Illusion und ist und bleibt das auch so. Aber dennoch bietet das die Möglichkeit, bei Jesus Christus anzudocken und sich der Qualität zu öffnen und in sich selbst dann diese Öffnung zu erfahren. Wann immer man sich dann auf ihn besinnt, ist man ja verbunden mit der Qualität von Freiheit selbst. Und das ist ja das, was die Wirkung ist, die unsere wahre Identität ja hat. Und es ist hilfreich, sich auf jemanden zu besinnen, der für einen selbst die Freiheit repräsentiert. Das hilft, das öffnet in dir diese Qualität. Von daher sieht man dann auch, welche Bedeutung das hat, wenn sich jemand der Wahrheit widmet und sie verkörpert. Also das heißt, die Kenntnis davon hat, die Wahrheit zu sein.
Mr. Blue schreibt, also wenn es heute Abend nicht so viele Fragen gibt, würdest du dann eventuell eine 10-minütige geführte Meditation machen? Wäre nur eine Idee.
Ja, danke. Es ist lieb von dir. Das mache ich gerne in den Online-Satsangs freitags, beziehungsweise samstags haben wir das ja immer wieder. Aber hier eher nicht, weil es ist ja doch ein Live-Chat und ist nicht absehbar, ob nicht doch dann wieder Fragen kommen. Was aber ist, ist, wenn keine Fragen kommen, dass wir uns einfach dann in Stille wiederfinden. Und das ist so gut wie eine Meditation, mindestens. Wenn du damit einverstanden bist.
Hiranyaka Shippo schreibt, hier scheinen die Geschichten, insbesondere der Schuld, Scham, Selbstverurteilung, wesentlich mehr Leiden zu bewirken als der Schmerz selbst. Kannst du etwas dazu sagen?
Naja, woher willst du wissen, was sie alles bewirken, wenn du nicht Kenntnis hast von dem Schmerz, den sie verursachen? Also ist es doch der Schmerz. Und dann aufgrund dessen, dass man das nicht haben will, ein gewisses Arrangement damit, nach dem Motto, es ist nicht der Schmerz, es sind die Dinge. Also natürlich verursachen diese Geschichten hier auf dieser Erde oder auf diesem Planeten in uns alles Mögliche an leidvollen Erfahrungen, die wir machen. Und von daher, ja, deswegen sind wir ja heute hier, um uns das anzuschauen und zu sehen, welche Bewandtnis hat das eigentlich? Oder ist der Schmerz dann so, oder die Problematik, die den Schmerz verursacht, so relevant, dass man nicht ein gutes Leben haben kann? Das ist ja nicht so, dass man das ist, was in Wirklichkeit davon betroffen ist, sondern frei davon ist, das ist, was wir sind. Und deswegen haben wir hier Satsang, damit die Möglichkeit besteht, auch mit den Schwierigkeiten, die diese Illusion in uns verursachen kann, anders umgehen zu können. Also sie nicht als so bedrohlich zu empfinden, sondern gar nicht bedrohlich oder gar nicht relevant. Aber solange die Idee da ist, dass da jemand ist, der eben den Schmerz ertragen muss und ein Problem mit all dem hat, erscheint es als ein Problem. Aber es erscheint nur so, es ist nicht wirklich ein Problem.
Elisabeth fragt, warum ist es so schwer, alleine glücklich zu sein?
Nein, es ist schwer, mit anderen glücklich zu sein. Es ist ganz leicht, mit sich selbst glücklich zu sein, wenn man sich umschaut, was denn die Wahrheit ist, die man selber ist. Und die Wahrheit bedeutet, da ist niemand außer dir. So, aber die Idee, dass da jemand ist, animiert dich, und dass du jemand bist, und dann alle anderen um dich herum auch jemand sind, hast du dann das Gefühl, du müsstest mit allen anderen sein, wie gesagt, aufgrund des Herdentriebs und der Idee, das alleine nicht aushalten zu können, weil du dir selbst nicht genügst. Aber das ist nur, weil du einfach deine Saugnäpfe noch zu sehr in der Illusion hast und dir davon etwas versprichst. Aber wenn du nach und nach durchschaust, dass dir alle Beziehungen, alles, worauf du dich beziehst, alle Objekte, Geschichten sind in dieser Illusion, die dir nichts geben, die hohl sind und deine Sehnsucht dann trotzdem noch nicht erloschen ist nach Qualität oder Glückseligkeit, dann ist alles gut. So, dafür ist die Illusion ein hilfreiches Instrument, um sehen zu können, dass sie nicht hilfreich ist. So, und sonst hast du kein Argument, dich von ihr zu lösen, denn wir starten in das Leben, dass man uns Aufregung vermittelt, die so ausdrückt, als ja, bräuchten wir das und würde das im Leben zählen. Und das ist leicht in uns auszulösen, weil wir zu Beginn des Lebens noch relativ begeisterungsfähig sind. Aber auf Dauer gesehen, ist das eben ermüdet, all das, was uns vorher begeistert hat, weil es einfach nicht wirklich eine Substanz hat. Das Einzige, was Substanz hat, ist, was wir sind. Und das ist, wenn wir uns dem öffnen, immer neu. Und in dieser Öffnung, in das, was immer neu ist, in dieser Öffnung braucht man nichts anderes. Das heißt also, der andere stört da sogar, wenn man jemanden als jemand anderen betrachtet, ausgehend von sich selbst als jemand. Das heißt also, wenn man alleine ist, also man ist immer allein als der wahre Ausdruck, und das ist der größte Segen. Das ist der größte Segen. Alles andere sind Abhängigkeiten von sogenannten anderen, die, wenn wir sie suchen, sie nicht finden. Also suche dich und schau, ob du bist. Und wenn du bist, dann, naja, aus deiner Sicht bist du dann auch mit sogenannten anderen, dann hast und bist du ein Problem. Wenn du dich nicht findest, dann hast du kein Problem. Aber die Idee, jemand zu sein, die dann und erforscht, ob sie jemand ist und dann sagt, oh, da ist ja niemand, schreckt davor zurück, denn sie denkt ja, dass sie jemand ist. So, und die Welt ist ohne sie undenkbar. Das ist die Illusion, das Problem dabei. Also, glücklich kannst du nur mit dir selber sein. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Nur du selbst, als das, was du wirklich bist, kann in dir dieses Ende von dem Dilemma, dass du immer jemanden brauchst, bewirken.
Der Teilnehmer ohne Namen schreibt: Ich überlege, ob ich mich für eine Woche in ein Kloster-Setting zurückziehe, um mich der Qualität der Stille näher, um der Qualität der Stille näher zu kommen. Kennst du sowas?
Also ich habe mich in der Form nie in ein Kloster oder sowas zurückgezogen, aber ich habe immer wieder geschaut, dass ich mich selbst zurückziehe auf die Ebene des inneren Klosters. Also in ein Kloster würde ich nicht gehen, weil das einfach nicht unbedingt Energien sein müssen, die dich darin unterstützen, weil in einem Kloster Menschen leben, die denken, dass sie sich von der Welt zurückziehen müssen, aber in Wirklichkeit das nur äußerlich getan haben und innerlich, bis auf sicher einige Ausnahmen, immer noch an der Welt hängen. Also ob man in solcher Energie sein sollte, das bezweifle ich. Aber lebe lieber den inneren Rückzug. Wenn das aber für dich nicht möglich ist, dann begib dich nach Indien möglicherweise oder in Gegenden, wo eine hochschwingige Qualität ist, die in dir die Stille dann vertieft. Wir sind ja deswegen auch heute hier, weil es darum geht, den Menschen darauf hinzuweisen, dass die maximale Qualität für ihre Verwirklichung oder Kenntnis von sich selbst als glückselig in uns selbst schon ist. Das heißt, es geht nicht darum, sie irgendwo im Außen zu suchen, irgendwo in Himalaya, in einer Höhle zu sitzen, wo dieselbe Qualität dann ist wie jetzt hier, sondern sich der zu öffnen und das für sich nutzbar zu machen. Und das heißt, sich die Zeit zu nehmen in seinem alltäglichen Rhythmus oder sich eine Woche Zeit zu nehmen als Urlaub von seinem Job und dann sich der Stille zu widmen. Aber man kann genauso gut nach Indien fliegen und dort dann am Arunachala sitzen, der ja die Stille selbst ist. Wer das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, kann das jederzeit hier tun und auch für sich selbst. Es geht dann nur darum, sich selbst zu vertrauen, dass das möglich ist und sich ganz bewusst in diese Qualität von Stille zu begeben. Und in der fallen ja nach und nach alle äußeren Anteile ab, die sich gerne auf irgendwas im Außen beziehen, aber eben dadurch nicht glücklich machen. So sitzen wir einfach nur da und mischen uns nicht ein, entfallen ja die ganzen Behinderungen von uns.
Divine Present schreibt, wenn alles ich ist, wieso sind mir dann bestimmte Menschen im Außen so fremd? Wieso finde ich bestimmte Menschen zum Kotzen, wenn sie auch ich sind? Sie tun mir ja nicht gut.
Sie sind in dem Sinne nicht du, als du nicht die Illusion bist, sondern die Wirklichkeit. Und du bist zwar in dieser Illusion hier ein Teil der Illusion, das ist wahr. Und die Menschen, die spiegeln dir auch prinzipiell dich selbst und auch deine entsprechenden Reaktionen, wie dass du sie beispielsweise zum Kotzen findest. Das ist für uns unser Lernfeld. Da gilt es zu schauen, welchen Anteil spiegelt mir dieser Mensch. Deswegen ist er noch lange nicht du, aber das Bewusstsein ist alles, ist alle Teile. Insofern könntest du absolut sagen, ja, hier als Bewusstsein bin ich dasselbe wie alle anderen, aber wir empfinden uns ja anders. Und von daher nutze die Anwesenheit anderer, um deine Reaktionen auf sie dir bewusst zu machen und dann zu schauen, welche Maßnahmen es dann in dir braucht, um das Ergebnis anders zu gestalten, beziehungsweise losgelöst zu sein von den Reaktionen von dir. Je stärker deine Reaktionen in Bezug auf andere ausfallen, umso mehr bist du es selber, der damit in Unfrieden ist. Insofern kannst du das sehr gut nutzen, wie du auf andere reagierst. Das gilt auch für Menschen, die dir gegenüber oder sich im Außen als liebevoll ausdrücken. Das sind dann auch Anteile von dir. So, und so wandeln wir durch unsere eigene Welt. Aber in Wirklichkeit sind wir sie ja nicht. Wir sind das, was jenseits davon ist.
Eule schreibt, Hallo Muni, ich komme aus einem Rettermodus nicht heraus, obwohl hier schon der Hintergrund erkannt ist. Was kann ich tun?
Handeln oder nicht handeln. Nicht handeln, wo du vorher dachtest zu handeln, und handeln, wo du vorher dachtest, da muss nicht gehandelt werden. Also einfach das anders machen, als du es sonst machst. Hinterfragen, was ist jetzt meine Motivation für meine Handlung oder Nichthandlung? Und dann das entsprechend umsetzen. Wenn es nicht geht, dann zu schauen, warum geht es nicht? Was ist die Not, in der du bist? Wem gegenüber bist du noch in Not, was du aus deiner Vergangenheit kennen musst? Und dann zu schauen, wen oder was willst du oder musstest du retten, um dich selbst zu retten? Weil die Idee ist ja immer, ich muss jemand anderen retten. In Wirklichkeit ist man immer dabei, sich selbst retten zu wollen. Und die anderen benutzt man dafür. Aber viele, viele Kinder haben eben in der Familie, in dem Umfeld davon, die Kenntnis davon, wie hilflos die Eltern oder die Erwachsenen, sogenannten Erwachsenen eigentlich sind. Und versuchen dann, und das ist einfach arrogant oder Nichtwissen, versuchen dann, das irgendwie zu kompensieren oder den anderen zu helfen. Und aber das ist eine aussichtslose Geschichte, ein aussichtsloses Unterfangen. Kein Kleinkind kann einen Erwachsenen retten. Zumal die ja auch nicht gerettet werden wollen. Und wer lässt sich schon von einem Kind retten? Ja, aber man trägt das dann bis ins hohe Alter mit sich herum und definiert sich dann auch dadurch. Aber häufig eben unbewusst. Und es ist wichtig, dass das bewusst ist. Was ist meine Motivation? Wen will ich hier jetzt eigentlich retten? Denn oft sind es ja die Eltern, die man retten wollte, und die Menschen, bei denen man das dann danach versucht, sind nur die Stellvertreter für die Eltern. Also ist man immer noch in derselben Rolle eines Kleinkindes, das denkt, es muss dann in der Familie Frieden stiften. Dabei hat keiner ein Interesse an Frieden. Das muss man sich mal reinziehen, aber so ist es.
Elisabeth schreibt, also wenn ich mich nicht so wichtig nehme, geht es mir besser.
Ja, wenn das dann gelingt. Man kann auch versuchen, sich nicht wichtig zu nehmen, um sich dann darin wichtig zu nehmen. Es gibt so viele Tricks des Verstandes. Ich nehme mich jetzt nicht mehr wichtig. Ich nehme mich jetzt nicht mehr wichtig.
Hiranya Kashipu schreibt, ich weiß, wie es ist, wenn die Scham-Schuldspirale läuft und auch wenn der eigentliche Schmerz ganz da sein kann. Von daher ist mir der Unterschied bewusst.
Ja, das ist gut. Jetzt brauchst du nur noch, das habe ich von dir noch nicht gehört, die Entscheidung, aus dem Programm auszusteigen, das in dir Schmerz auslöst. Sofern das noch nicht erfolgt ist, wirst du immer wieder in diesem Schmerz sein und wirst ihn immer dann versuchen, weil du sagst, ich kenne ihn ja, aha, ich kenne dich, ihn aufzulösen, was ja auch gut ist. Aber du wirst dann wieder den Schmerz in dir auslösen, weil die Not in dir selbst hat dazu geführt, dass sich das als Schmerz in dir zum Ausdruck bringt. Und wenn man der nicht entsagen kann, dem Mechanismus, der daraus entsteht, dann baut sich das immer wieder auf und dann muss man es immer wieder entlassen, indem es als Gefühl, als unangenehme Situation auftaucht. Ja, und dann baut man es wieder auf und dann baut man es wieder ab. Also muss irgendwann mal ganz klar sein, so, das dient mir nicht. Ich höre damit auf und anstatt dessen lebe ich eine andere Qualität, die frei ist von all dem. Auch wenn wir nicht entscheiden, was wir tun, es muss dennoch eine Entscheidung kommen. Ein klares Nein zu bestimmten Mustern oder Ausdrucksformen.
Eule schreibt, ich habe ein schwerbehindertes Kind, das mittlerweile erwachsen ist und hilflos.
Ja, in dem erfährst du deine der Situation entsprechende eigene Hilflosigkeit. Es ist nicht leicht, das zu akzeptieren und auch da zu schauen, was ist für dich möglich, damit du auch da im Äußeren einen Grad an Freiheit davon für dich leben kannst. Für dich zu sorgen, zu schauen, dich immer wieder mal auch auszuklinken, dir diesen Freiraum zu schaffen, den jeder Mensch für sich braucht. Und ein behindertes Kind im Außen kann dir symbolisieren, dass du nicht in der Lage bist oder dass dein Thema ist, dass du nicht für dich sorgen kannst, sondern darin aufgehen willst, für andere zu sorgen.
Dietrich schreibt, die Frage ist, wer nimmt jemanden wichtig oder nicht wichtig?
Das ist eine Frage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann, aber weil ich nicht weiß, wem und wem oder wem nicht gegenüber. Nein, du musst dir selbst wichtig sein. Also deine Qualität als lebendiger, menschlicher Ausdruck, die muss für dich klar sein. Du musst sehen, welche Möglichkeiten, Qualitäten in dir sind, um die dann zum Ausdruck zu bringen. Alles andere kommt dann danach in einen möglichen Bezug zu irgendjemand anderem. Okay, aber wie will man in einen stimmigen Bezug zu jemand anderem gehen, wenn man sich selber gar nicht kennt, seine Stärken, seine Schwächen nicht kennt und nicht weiß, wozu man stehen muss? Also ist nicht relevant, wie jemand im Außen über jemanden denkt, sondern wie du über dich selbst denkst oder empfindest. Das ist entscheidend. Von da ausgehend können wir das Leben nur leben. Wir können ja nicht die Sicht der anderen so perfekt übernehmen, die ja jedes Mal, wenn wir jemand anderen treffen, anders ist und wissen, wie wir uns dann danach verhalten sollen. Was ist das für ein Leben?
Ein Teilnehmer schreibt, es hat doch auch keiner Interesse an Freiheit.
Wenn der keiner heißt, wenn wir den finden, dann hat der Interesse an Freiheit. Ja, sehr wenige, muss ich dir leider zustimmen. In letzter Konsequenz sehr wenige. Sei du der Erste. Fängst ja schon gut an ohne Namen. Ohne Namen, ohne Form. Guter Start in die Freiheit selbst.
Eule schreibt Danke.
Ja, gerne.
Und Tanja fragt, und warum haben so wenig Interesse an Frieden?
Weil das bedeutet, dass man doch, obwohl es einen oft nicht gut tut, bestimmte oder viele Dinge hinter sich lässt oder lassen muss, in Form von Anhaftung an Lebensumstände, manchmal Partner und so weiter und so weiter. Man lässt sozusagen das Bekannte ein Stück weit hinter sich, um sich dem sogenannten Nichtbekannten zu öffnen. Aus Sicht der Person sieht das so aus. Dabei ist das, dem wir uns öffnen, der Wahrheit eben eigen, dass wir nichts Vertrauteres haben als sie. Und wir starten einfach so in das Leben, dass wir uns quasi mit dieser Illusion so verdrahten und so verhaftet sind in sie, dass wir uns dadurch definiert haben und denken, dass wir jemand sind. Und wenn dann die Freiheit ins Spiel kommt, dann bedeutet das die Freiheit von diesem ganzen Konzept, was man sich über Jahrzehnte meint, aufgebaut zu haben und sich darin auch relativ sicher und relativ gut fühlt. Manche auch nicht. Und dann ist die Idee, ich muss das alles hinter mir lassen und dann habe ich nichts und dann bin ich nichts, was wir ja heute hier auch schon gehört haben. Was aber nicht stimmt, denn du erkennst dich dann als das, was nichts braucht und frei ist von allem und interessanterweise dann alles bekommt, was es braucht, ohne dass es sich darum kümmern muss. Das ist das Geheimnis von Freiheit und der wahren Identität. Aber in der Idee einer Person sieht es anders aus und erscheint es als absolut schwierig. Es erscheint auch absolut schwierig, sich zu erkennen. Dabei ist man das ja schon. Und jede Idee, sich erkennen zu müssen, ist eigentlich schon schräg. Aber wir müssen davon ausgehen, weil die meisten Menschen denken, dass sie jemand anders sind, als sie sind. Und dann muss man ihnen das versuchen zu verwirklichen. Versuchen zu erklären. Dass es nichts Einfacheres gibt, als das zu sein, was man ist. Und dass es nur die Konsequenz bedarf, das zu leben. Und das bedeutet dann, dass man nicht das leben darf, was man nicht ist. Ganz eindeutig und ganz simpel gesagt.
Elisabeth fragt, warum macht man sich das Leben so schwer?
weil es so angelegt ist, dass ich das so ausdrücken muss. Und in Wirklichkeit macht man sich das ja dann auch nicht schwer, sondern es, wie gesagt, ist so angelegt, es kann nicht anders sein. Aber wir sind hier im Satsang und wenn du hier anwesend bist, bist du ja qualifiziert dafür, im Satsang zu sein. Und das kann ja bedeuten, dass das das Ende davon ist, dass du es dir schwer machst. Wir haben ja eben schon gehört, kaum jemand will Freiheit und so weiter. Und warum ist es so, dass man es nicht will? Ja, hier sind aber doch einige, die sich für die Wahrheit interessieren, egal wie weit. Aber in jedem Fall ist es schon mal auf dem Speisezettel und es wird probiert, wird gekostet. Und dann zeigt sich, inwieweit das in einem selbst angelegt ist und dann das Interesse daran so groß ist, dass man dafür geht. Also dem dann Zeit und Energie und Herzblut widmet. Vor allem das. Also wie auch schon gesagt, da niemand das nicht ist, also niemand die Wahrheit nicht ist, besteht absolut gesehen überhaupt keinen Bedarf danach, sich als die Wahrheit zu kennen. Und besteht aber dann, wenn man eben in der Illusion hier nicht zurechtkommt. Dann sucht man händeringend nach einem Ausweg. Und diese wahre Identität ist der Ausstieg aus der Idee, in der Illusion zu leben. Und die einzige Möglichkeit, glücklich zu sein, denn in der Illusion, auch wenn man da die Idee haben könnte, ich bin glücklich, nach bestimmten Kriterien, Ideen, Erwartungen, die man hat, wird man das dennoch nie. Weil das, was einen vermeintlich glücklich macht, entzieht sich einem im nächsten Moment. Aber das, was wir sind, das ist, was uns glücklich macht. Von daher ist das das essentielle Argument. Nur das befreit einen von der Illusion und den Schmerzen, dem Leid darin, sich als jemand zu erkennen, der eben immer schon das ist. Und einfach nur die Kenntnis davon haben muss, was die Illusion in uns auslöst und sich davon zu lösen. Und deswegen muss es manchen Menschen schlecht gehen in dieser Illusion, in dem Mechanismus, den sie hier leben, damit sie erkennen können, das dient ihnen nicht. Sie brauchen diese Qualität, diese wahre Qualität. Also so übel ist diese Illusion ja gar nicht eingerichtet, wenn wir das aus der Perspektive betrachten, dass jede Situation uns die Möglichkeit bietet, mehr von uns zu kennen, uns mehr zu kennen und das hinter uns zu lassen, was wir eben nicht sind.
Ohne Namen schreibt, war es für dich einfach, von menschlichen Emotionen frei zu werden?
Ja.
Divine Presence schreibt, für mich fühlt es sich so an, als ob man einem etwas Fremdes übergestülpt hätte und man das leben muss.
Ja, natürlich fühlt sich der menschliche Ausdruck schräg an und fremd an auch, weil er eben über das übergestülpt ist, was diese Wahrheit ist und damit scheinbar das verdeckt, aber es nicht wirklich kann. Denn allein der Ausdruck von dir, das als übergestülpt zu empfinden, also nicht glücklich darüber zu sein, besagt ja, dass in dir die Kenntnis davon ist, in Wirklichkeit bin ich ja eigentlich glücklich und was macht denn eigentlich dieses Unglücksein des übergestülpten Persönlichen? Also es richtet Unheil an. So, also wir haben die Kenntnis davon, in Wirklichkeit sind wir glückselig. Und das, was es dann verbirgt, ist das, was es zu durchschauen gilt. Und zu schauen, welche Aktien hat man darin? Also was hält einen denn in dem fest, was uns ja eigentlich wehtut? Die ganze Zeit. Eine falsche Identität. Denn wir können uns noch so anstrengen, was Gutes daraus zu machen. Es wird nie gut, weil es immer falsch ist.
Divine Presence schreibt noch weiter, man weiß, man ist es nicht und trotzdem muss man es durchleben.
So sieht es aus. Ja. Am besten mit dem Schalk im Nacken, mit dem Humor dieser witzigen Situation, dass es etwas so Absurdes ist, aber also sich nicht irgendwie beschreiben lässt, sogar wie schräg es ist, aber eben dann das Positive darin zu sehen, wie witzig das und wie widersprüchlich das alles ist und so weiter. Und wie bedeutungslos auf der anderen Seite und wie schwer die Bedeutung dann für manche zu sein scheint, all das. Dass man, obwohl man wirklich Zugang hat zu der Qualität von Bewusstheit, so dumm sein kann, ja, gleichzeitig so viel Dummheiten machen kann und ja, damit in Frieden zu kommen und sich darüber zu freuen. Das geht aber erst, wenn ein gewisser Abstand ist zu dem, was diese Person darstellt. Das heißt, dass man sie nicht mehr so ernst nimmt. Und dann geht das und dann ist es schon mal gut. Schon mal gut, sich nicht ernst zu nehmen.
Dietrich schreibt, wenn etwas schwierig zu sein scheint, fühlt man den Widerstand, den man überkommen möchte. Würdest du zustimmen, dass der Widerstand der Knoten ist, der uns an der Illusion fesselt?
Nein, das ist nur das äußere Anzeichen, dass da noch die Ursache für alles geschützt ist, also so, dass man an den Schmerz nicht drankommt. Es geht um den Schmerz und das, was dann letzten Endes zu dem Muster führt und dann zu dem entsprechenden Widerstand. Also der Widerstand ist ja nur das Letzte in der Kette der Ereignisse. Mir ist übrigens aufgefallen, Sanche, dass da die Teilnehmerin, die Frage gestellt hat nach ihrer Identität und wir gesagt haben, melde dich mal, entweder jetzt schon befreit ist oder die Erfahrung oder die Erforschung als Geheimnis für sich bewahrt. Aber es wäre immer schön dann auch, wenn man einen Hinweis gibt, zu erforschen, wie das für einen selbst aussieht, was ja essentiell ist. Dass dann auch jemand entsprechend mitteilt. Und das hilft allen. Es hilft allen, welche Antwort man bekommt auf die Frage, wer bin ich? Insofern könnte man fast wirklich sagen, da ist niemand wirklich an Freiheit interessiert, wenn es doch um die essentielle Frage geht. Aber das sagen wir jetzt auf keinen Fall. Wir tun nur so.
Ein Teilnehmer schreibt, wer sich totlacht, überlebt.
Ja, aber nicht als das, was sich totlacht.
Es gibt eine Frage im Chat von Elisabeth. Wie kann es sein, dass man so abhängig von der Liebe des anderen ist?
Ja, wenn man keinen Kontakt hat zu sich selbst, zu der Quelle in einem selbst, die Quelle für alle Formen von der Idee von Liebe ist. Also sich selbst genug zu sein und zu wissen, dass es nicht möglich ist, von jemand anderem eben genau die zu bekommen. Liebe kann man von niemandem bekommen, weil die ist einfach. Und in dem Moment, wo Liebe auftaucht, gibt es keine Grenzen für sie, auch nicht zu einem Bezug zu jemand anderem. Das heißt, in beiden taucht dann diese Qualität von untrennbarer Liebe auf. Und Liebe ist kein Gefühl, es ist nur die Idee, dass es eines ist. Zuneigung ist ein Gefühl, wenn man jemandem zugeneigt ist und das bedeutet, dass man in bestimmte Eigenschaften von jemandem verliebt ist. Dann ist man aufgrund dessen verliebt, weil diese Eigenschaften dem entsprechen, was man gerne hätte oder was man sich wünscht. Aber das ist nicht Liebe. Liebe kennt keine Bedingungen für irgendwas und irgendjemanden. Und da hinein geöffnet zu sein, besagt, dass dann nicht mehr die Idee aufkommen kann, von jemand anderem was zu brauchen. Dann bist du raus aus dem Spiel der Beziehungen. Also jegliche Idee von einer Beziehung ist eine Behinderung für Liebe. Denn in Wirklichkeit ist niemand mit irgendjemandem jemals in Beziehung, auch wenn es im Außen so aussehen mag. Es ist alles dasselbe Bewusstsein und in Wirklichkeit im Inneren die wahre Identität. Und selbst wenn das Bewusstsein verschiedene Formen zum Ausdruck bringt, ist die Essenz davon, die Substanz in Wirklichkeit dasselbe. Also das heißt, wenn sich dann jemand auf irgendwas bezieht, ist es dann das Bewusstsein projiziert als scheinbar Verschiedenes von sich, aber letzten Endes bezogen auf sich selbst. Ist also ein Eigentor. Das ist, was die Idee von Beziehung ist. Das ist so ein Eigentor. Gibt keine Beziehung. Wenn man sie aber so empfindet und davon abhängig ist, erzeugt es in uns einen Schmerz, was zum Ausdruck bringt, wir sind nicht das, was in Beziehung ist. Und es gilt, sich als das zu erkennen, was jenseits davon ist. Ich hoffe, es ist angekommen. War ja auch unter anderem ein bisschen abstrakt, aber nicht nur. Die Idee, etwas von jemand anderem zu bekommen, die startet ganz früh in unserem Leben, wenn wir noch im Kleinkindalter sind und wirklich etwas von jemand anderem brauchen, weil wir es sonst nicht überleben. Wir gehören zu der Spezies, die abhängig ist von dem Versorgtsein. Wenn das nicht oder nur sehr spärlich stattgefunden hat, dann bleibt es als ein Defizit und man hat das Gefühl, dass man immer unerfüllt ist, es sei denn, man ist in Beziehung zu irgendjemandem. Also man will dann immer etwas von jemand anderem haben. So, und während alle anderen, die von denen man das haben will, gar nicht bereit sind, dir was zu geben. So, das ist die Situation, so sieht sie aus. So, also auch da muss erkannt werden, das ist ein Mechanismus, der ist nicht hilfreich, der ist nicht dienlich, da kommt nie was dabei rum. Damit höre ich jetzt auf. Wenn diese Entscheidung geschehen ist, dann ist das Muster zu Ende. Dann wird es zwar immer wieder mal auftauchen, aber man nimmt es nicht mehr ernst und dann ist alles gut. So, und jetzt sind wir dabei. Jetzt sinkt das Schiff schon. Wir können jetzt noch mal darauf aufmerksam machen, dass der nächste Chat, das hat der Devasete uns schön gesagt, ich habe zwischendurch auch mal kurz in den Kalender geschaut, am 20. November stattfindet, da ist der nächste Live-Chat, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Sehr gerne freue ich mich über jeden von euch und kann jetzt nur sagen, vielen, vielen Dank für eure Anwesenheit und die Fragen, wieder mal sehr gute Fragen, mir gefallen. Schön an der Wahrheit orientiert, das ist das, worum es ja auch im Satsang geht. Und Swantje, vielen Dank für deine ewige Geduld mit mir und allen anderen. Und danke für dein Interesse an der Wahrheit. Vielen Dank, Devasito, der du im Hintergrund bist und heute nicht mehr sprechen konntest, weil dein Mikro ausgefallen war. Aber wir haben ja alles soweit hingekriegt und danke dir auch. Liebe Grüße nach Gomera und ja, danke fürs Herzen. Dankeschön.